So, der Titel dieser Predigt, die ganze Erde gehört Jesus. Und das ist nicht von mir eine Erfindung, das steht zum Beispiel im 1. Korinther 10, 26. Denn die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Und da hat sich der gute Paulus auf den Psalm 24, Vers 1 bezogen. Die Erde ist des Herrn und ihre Fülle. Also alles, was zur Erde gehört, was da drauf ist, ist gemeint, gehört dem Herrn, unserem Jesus. Das müssen wir immer wieder sehen, weil wenn man die Welt so betrachtet, dann scheint es manchmal so, als ob der Satan der Herr wäre und wird auch in der Bibel als Fürst dieser Welt bezeichnet. Aber das, was hier als Welt übersetzt wurde, heißt eigentlich Zeitalter, der Fürst dieses Zeitalters. Aber Zeitalter ging dann irgendwann zu Ende und somit auch sein Fürstentum, sein Reich geht zu Ende. Und Fürst, der Ausdruck Fürst bedeutet eigentlich der Erste, der Oberste. Aber dieses Zeitalter geht zu Ende, dann ist der Satan nicht mehr da auf dieser Welt der Oberste. Eigentlich ist es ja völlig illegal. Der legale Oberste ist Jesus Christus, weil er dafür bezahlt hat. Und Johannes 16, 11 und 12, 31 sagt uns, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist und dass der Fürst dieser Welt hinausgeworfen wird. Also das ist Fakt, das sind prophetische Worte von Jesus, Aussagen von Jesus selber. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet, das heißt, er ist verurteilt. Das Urteil ist bereits gesprochen, das Urteil ist gefällt und dieses Urteil wird auch vollzogen. Das ist einmal 1000%ig sicher. Und es ist schon losgegangen, Jesus hat ja damals schon gesagt, jetzt ist das Gericht dieser Welt, jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Und das ist Tatsache, das ist Fakt, das hat begonnen, weil Jesus den Sieg errungen hat und es wird zum Abschluss kommen. Könnte vielleicht aber auch bedeuten, dass der Satan zu dieser Zeit, als Jesus da nach seiner Kreuzigung auch wieder auferstanden ist, aus einem geistlichen Bereich, wo er vorher noch Zugang hatte, hinausgeworfen wurde. Das ist auch eine mögliche Auslegung, möchte ich nicht abstreiten. Aber für uns ist natürlich am allerwichtigsten, dass der Satan auch von der Erde beseitigt wird, weil spätestens seit dem Erlösungswerk von Jesus am Kreuz ist der Satan illegal auf dieser Erde. Diese Illegalität ist ihm abgesprochen worden, die er vielleicht vorher irgendwo gehabt hat, weil Adam ja gesündigt hat und ihn damit zu seinem Herrn gemacht hat, wo es ja vorher also der Adam der Herr war. Ursprünglich hat Gott Adam als Fürsten der Welt eingesetzt. Gott hat Adam alles unterstellt. Das können wir lesen im 1. Mose 27, 28. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also macht sie euch untertan, hat Gott zu Adam gesagt und Adam heißt ja der Mensch. Also Gott hat den Menschen zum Chef, zum Herrn, zum Fürsten über diese Erde eingesetzt gehabt. Und durch die List Satans hat er das leider verspielt, aber die List Gottes, die war größer und hat durch das Opfer Jesu den Satan dieses Recht über die Erde da zu herrschen anstelle von Adam, hat er ihn wieder genommen. Der letzte Adam war Jesus und er hat dieses alles wieder zurückgekauft mit seinem eigenen Tod und mit seiner Auferstehung. Jesus hat alles wiederhergestellt. Rein rechtlich alles fix und fertig und die Ausführung ist in Gange. Manche haben mir gesagt, dass der Satan einen Pachtvertrag hat auf dieser Erde und der dann irgendwann einmal abläuft. Aber das kann ich nicht zustimmen. Ich glaube nicht, dass Gott an Satan die Erde verpachtet hätte. Nein, er ist illegal hier. Wie gesagt, seit der Auferstehung Jesu mit Sicherheit illegal. Und es ist ganz legal, dass er wieder rausgeworfen wird aus dieser Erdoberfläche. Und Satan ist auch nicht Gott. Ja, auch wenn in 2. Korinther 4, 4 vom Gott dieser Welt gesprochen wird, Satan ist kein Gott. Satan hat nichts geschaffen. Satan ist illegal, Satan ist ein gefallener Engel und er ist nicht Gott. Ja, wenn höchstens ein Fürst dieses Zeitalters und mehr schon nicht auch. Und in dieser Zeit wird einfach dieser Satan aus dem Erdkreis hinausgeworfen. Und es steht auch ganz deutlich in der Bibel, in der Offenbarung, wo er hingeworfen wird. Das lese ich jetzt auch gleich einmal noch vor. Offenbarung 20, 10, 14 und 15. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet sind. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also hier sagt uns die Bibel ganz klar, wer da rein muss in diesen Feuersee, ja, in das Höllenfeuer wird es ja oft auch genannt, Feuer- und Schwefelsee, also dieses Tier, von wo in der Offenbarung oft gesprochen wurde, und der falsche Prophet und der Satan natürlich und auch der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Und alle Menschen, die nicht in diesem Buch des Lebens gefunden wurden, werden alle in diesen Feuersee geworfen. Das ist das Urteil, das geschrieben ist. Deshalb ist es so wichtig, dass die Menschen sich zu Jesus wenden und in das Buch des Lebens eingeschrieben werden. Weil dann ist dieses in den Feuersee werfen für sie kein Thema mehr. Dann heißt es eingehen in die Herrlichkeit Gottes, nicht in den Feuersee. Was heißt vom Satan, dass sie in Ewigkeit gepeinigt werden. Also nicht meinen, wie manche sagen, der Satan, der ist dann da in der Hölle unten und dann peinigt und pisagt er die ganzen anderen, die da drin sind. Nein, das ist ein Blödsinn. Da hat er der wieder den Sieg letztendlich. Nein, er wird selber gepeinigt. Wahrscheinlich mehr als alle anderen, weil er der Urheber des ganzen Bösen ist. So, also, der Eigentümer der Welt ist Gott. Auch wenn der Satan der Fürst dieses Zeitalters ist, wie er hier in der Bibel beschrieben wird, der Eigentümer der Welt ist Gott. Er hat sie geschaffen. Gott ist der Schöpfer des Himmels und auch der Erde. Es ist sein. Himmel und Erde ist sein. Und Gott hat Jesus zum König und zum Herrn über all diese Dinge gesetzt. 5. Mose 10, 14 bekräftigt es. Siehe, dem Herrn, deinem Gott, gehören die Himmel und die Himmel der Himmel, die Erde und alles, was in ihr ist. Also dem Herrn, deinem Gott, unserem Gott, gehört der Himmel und die Erde und alles, was da drauf ist. Das ist Gottes Wort hier und es ist Fakt. Und jetzt kommen wir noch mit diesem Psalm 24, wo ich am Anfang schon vorgelesen habe, aus dem 1. Korinther, wo sich der Paulus darauf bezogen hat. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Also dem Herrn, unserem Jesus, gehört die Erde und die Fülle, alles, was da drauf ist und auch die, die darauf wohnen. Das ist Fakt. Weil der Herr hat Himmel und Erde gemacht. Gut, also der Adam heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, Mensch. Und er wurde von Gott geschaffen. Und Jesus wurde nicht geschaffen, sondern Jesus wurde gezeugt. Aus Gott geboren. Genau wie wir als wiedergeborene Christen auch. Also das ist ein Unterschied, ob ein Mensch geschaffen wird oder ob er wirklich von Gott gezeugt wurde. Und wir wurden gezeugt durch das Wort des Evangeliums und wiedergeboren im Geist. Das heißt, wir sind schon eine neue Schöpfung, eine neue Art Mensch. Wir sind nicht nur eine lebende Seele, wie es von Adam heißt, und er wurde eine lebende Seele, sondern wir sind im Geist lebendig gemacht. Wir sind ein lebendiger Geist, eigentlich so wie Jesus nach seiner Auferstehung. Nur, dass der Leib noch nicht verherrlicht ist, aber das kommt auch noch. 1. Korinther 15, ab Vers 45, beschreibt uns der Paulus das ganz deutlich. Er sagt, so steht es auch geschrieben, bezieht sich hier auf die Schöpfungsgeschichte. Der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele. Der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist, so wird es hier übersetzt. Aber ich glaube, es muss heißen, zu einem lebendig gemachten Geist. Jesus ist ein lebendig gemachter Geist, weil er im Geist auferstanden ist. Also der ist ja dann ein Geistmensch gewesen und konnte plötzlich erscheinen und konnte plötzlich durch Wände gehen. Und es war ihm einfach alles total möglich. Er war in diesem Geistleib. Und den werden wir eines Tages auch haben. War aber trotzdem ein Leib, weil sonst hätte er ja nicht zusammen mit seinen Jüngern noch was essen können. Ja, also muss man einfach schon sagen, dass er auch was gegessen hat, weil manche meinen, er war nur als Geistwesen unterwegs. Nein, er hatte auch seinen Leib. Aber er war halt einfach auch dann vom Leib her von neuem geboren und geistlich gezeugt. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber das ist halt einfach Fakt. Und so schreibt hier der Paulus weiter, aber das Geistliche ist nicht zuerst, sondern das Natürliche, danach das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde, irdisch, der zweite Mensch vom Himmel, also geistlich. Wie der Irdische, so sind auch die Irdischen, und wie der Himmlische, so sind auch die Himmlischen. So wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Also erst tragen wir das Bild des Irdischen, das Bild Adams, das Abbild Adams sind wir erst, fleischliche Leute, und dann werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Wie gesagt, wie Jesus nach seiner Auferstehung. Das ist die Reihenfolge. Erst das Irdische und dann das Himmlische, das Geistliche. Wir werden sozusagen eines Tages, und das Dumme ist, wir wissen es nicht, wann der Tag ist, ich hoffe, dass er bald ist, wir werden verwandelt in sein Ebenbild. So wie Jesus nach seiner Auferstehung war, werden wir sein. Da gibt es einen Beweis, und diesmal ist es der Johannes, 1. Johannes 3,2. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also, jetzt sind wir schon Kinder Gottes, weil wir von Neuem geboren wurden, aber es ist noch nicht offenbar geworden, was wir dann noch sein werden, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden ihm gleich sein, weil wir ihn sehen, wie er ist, sagt er hier, weil wir einfach, ja, weil er wieder erscheint und weil die Verwandlung geschieht. Zurück zum Korintherbrief, 1. Korinther 15, 22-23. Denn wie in Adam alle sterben, eben wegen der Erbsünde, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden, wegen der Vergebung, der Versöhnung, der Rechtfertigung und eben der Wiedergeburt im Geist. Also wir waren alle tot wegen der Erbsünde, auch wenn wir sozusagen lebendig irgendwo auf dieser Erde rumgelaufen sind, geistlich gesehen waren wir tot, weil wir von Adam her diese Erbsünde, diese Sünde einfach bekommen haben und die Sünde hat uns tot gemacht. Im geistlichen Bereich waren wir tot. Und durch die Wiedergeburt wurden wir geistlich wieder lebendig gemacht. Und das ist eine ganz gute Botschaft, eine ganz tolle Sache, weil eben wegen diesem geistlichen Leben, das wir da empfangen haben, dann eines Tages auch unser Leib mit lebendig gemacht wird. Wer nicht wiedergeboren ist, da geht es nicht. Da ist das Leben nicht drin, da ist der Geist nicht drin, so wird auch der Leib nicht wieder lebendig gemacht oder umgestaltet, wie die Bibel sagt, und wird nicht sein, wie Jesus war nach seiner Auferstehung oder wie Jesus auch jetzt ist. Er hat sich ja dann nicht mehr geändert. Jesus ging ja in den Himmel mitsamt seinem Leib. Also der Leib blieb nicht im Grab. Okay, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, steht hier noch in Korinther 15, 23. Zuerst der Erstling, Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Also er ist der Erste von allen, er hat in allem den Vorrang, heißt es in einer Schriftstelle, und dann eben alle die, die ihm gehören bei seiner Ankunft. Und die schon verstorben waren, werden auch wieder mit ihm kommen, das ist dann diese Auferstehung. Schreibt er dann weiter im Vers 24 bis 26, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht der Finsternis weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan, denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Also auch sehr interessante Aussage. Jesus muss herrschen, bis alle seine Feinde unter seine Füße gelegt sind. Und der letzte Feind, und der Tod ist ein Feind von Jesus, weil Jesus ist das Leben. Der letzte Feind ist der Tod, der weggetan wird. Und dann ist alles seinen Füßen unterworfen. So ist es von Gott festgelegt und so wird es auch geschehen. Also Jesus sitzt auf dem Thron und herrscht und der Vater hat ihm alle Vollmacht übertragen, im Himmel und auf der Erde. Und so lange, bis auch der letzte Feind, der Tod, beseitigt wird. Haben wir ja vorhin gelesen, auch der Tod wird in den Feuersee geworfen. Weil der Tod ist nicht ein Zustand, der Tod ist in dem Fall ein mächtiger, böser Geist. Und er wird beseitigt und in den Feuersee geworfen und dann ist Schluss mit Tod. Deshalb ewiges Leben. Und Jesus hat es auch noch bestätigt, selber bestätigt. Und er sagte in Matthäus 28, 18, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das ist etwas, was wir wissen müssen, weil manchmal meint man, oh je, jetzt haben wir keine Lösung mehr, jetzt ist es ganz schlimm. Jesus sitzt auf dem Thron und ihm ist alle Macht übergeben. Er hat alle Macht und es gibt nichts, was er nicht tun kann. Ja, und wenn wir ihn bitten, wird er auch tun. Das ist wichtig zu wissen, dass wir in Schwierigkeitszeiten nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern immer wieder auf Jesus vertrauen, auf ihn schauen, uns auf ihn verlassen. Jetzt gehen wir in 1. Korinther 15 noch ein Stück weiter, ab Vers 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune. Denn Posaunen wird es und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Weil der Sieg ist auch etwas, was schon festgeschrieben ist. Der Sieg steht schon fest. Und diesen Sieg werden wir alle durchleben. Nicht die Niederlage und nicht den Tod, sondern den Sieg und das Leben. Okay, Gott hat uns den Sieg über den Tod geschenkt. Wir haben praktisch das ewige Leben. Und er schreibt hier, Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist nun dein Stachel? Das hört sich fast ein bisschen spöttisch an. Hey du Tod, du hast da groß gemault und groß geschrien, was du alles schaffst und kannst. Und dann sagt er, wo ist, o Tod, dein Sieg? Wo ist, o Tod, dein Stachel? Und er sagt ganz klar, der Stachel ist die Sünde und die Sündekraft ist das Gesetz. Aber das ist weggetan, das Gesetz. Und damit hat die Sünde keine Kraft mehr. Und damit ist der Stachel abgebrochen. Der Stachel des Todes, ja, dieser Pikser, ist geknickt. Er darf dich nicht mehr piksen. Der Tod hat kein Recht mehr, weil Jesus dir das Leben gegeben hat. Und hier ist auch in diesen Schriftstellen so deutlich gesagt worden von Paulus, nennt sie hier noch ein Geheimnis, dass wir nicht alle entschlafen, also die zu der Zeit leben, wenn Jesus kommt, die werden nicht entschlafen, sondern sie werden verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick. Also Augenblick, wenn du mal mit deinen Augen blinzelst, dann weißt du, wie lang das ein Augenblick ist. Es ist nicht einmal eine Sekunde. Und die letzte Posaune wird posaunen. Und somit werden wir in diesem einen Augenblick verwandelt werden, wenn wir die sind, die zu dem Zeitpunkt leben. Wenn wir die sind, die schon entschlafen sind, werden wir in diesem Moment auch wieder auferweckt und unvergänglich sein, ewig lebend sein. Also wir werden einen Leib haben, wie Jesus ihn hatte nach seiner Auferstehung. Einen Leib, der nicht mehr sterben wird. Einen Leib, der nicht mehr schwach und krank und gebrechlich und mit Makeln behaftet ist, werden wir nicht mehr haben. Sondern wir werden sein, wie er ist, haben wir vorhin gelesen. Und ich finde, dass das wunderbare Aussagen sind. Und wenn sich da vielleicht einer im Geheimen denkt, ja, wie soll das eigentlich gehen, mei, wie können wir da auf einmal verwandelt werden? Das klingt ja schon ein bisschen utopisch. Dann sage ich dir jetzt einmal ein bisschen was aus der Atomphysik, was utopisch ist. Ja, wenn du jetzt einen Atomkern nimmst, der ist ja winzig klein, das wissen wir ja. Ne? Und die Elektronen sind da ein bisschen weiter weg. Und dazwischen drin ist nichts, da ist Hohlraum. Jetzt, wenn du einen Vergleich nimmst und sagst, ich mache jetzt einmal einen Vergleich, diesen Atomkern mache ich jetzt 1 Zentimeter groß. Wie weit sind dann die Elektronen weg? Also die Elektronen sind mindestens 100.000 Mal so weit weg, wie der Atomkern dick ist oder Durchmesser hat. Jetzt hat der 1 Zentimeter und 100.000 Zentimeter sind, wenn ich das richtig überrissen habe, 1 Kilometer. Also dann stell dir mal so 1 Zentimeter vor, das ist der Atomkern. Und das nächste Elektron ist jetzt 1 Kilometer weg, wo das da um diesen Ding rundum kreist, um diesen Kern. Und dazwischen drin ist nichts. Also dann stell dir mal vor, den Stuhl oder das Sofa, wo du gerade drauf sitzt, das ist das meiste nichts, wenn du es zurückverfolgst in den Atomstruktur. Nichts. und es hält trotzdem. Und es ist feste Materie aus unserer Sicht. Aus der geistlichen Sicht wahrscheinlich nicht. Ich vermute mal, dass es die geistliche Kraft ist, Gottes Wort ist, die diesen Atomkern und diese Elektronen da zusammenhält und dass das immer da rundum kreist und nicht plötzlich irgendwo anders hinfährt, dass es alles seine Ordnung hat. Genauso wie die Planeten um die Sonne kreisen, so kreisen die Elektronen um den Atomkern. Und so hat das alles seine Ordnung, weil Gott es gesagt hat, dass es so sein soll und deshalb funktioniert es so. Und wenn Gott sagt, in einem Augenblick werden wir verwandelt werden, ja, von diesem schwachen, irdischen, fleischlichen, sterblichen, zack, verwandelt in diesen herrlichen, unsterblichen Leib, dann ist es einfach so. Weil wenn Gott sagt, dass es sei, dann ist es so. Gott sagte, es sei Himmel und Erde und sie war da und fertig. Ja, also brauchst weniger Glauben da rein, als wie von irgendeinem Urknall, der wo Blumps macht und dann dauert es Millionen von Jahren, bis da irgend sowas entsteht. Das ist doch auch alles an den Haaren herbeigezogen, aus meiner Sichtweise. Okay, also, die Sünde ist beseitigt, das Gesetz ist beseitigt und damit auch der Tod für uns beseitigt. Wir haben vor einer Zeit einmal die Schriftstelle gelesen, wo es heißt, dass wir vom Tod zum Leben hinübergegangen sind. Und es ist für uns wichtig, dass wir das wissen. Wir sind vom Tod zum Leben hinübergegangen und es nimmt dem Tod schon den Schrecken. Jesus hat mit seinem vollkommenen Opfer das alles so erledigt. Okay, und nachdem Gott Jesus zum Erben Abrahams eingesetzt hat, dann ist er praktisch auch der Erbe dieser Welt und wir sind seine Miterben geworden. Da habe ich jetzt die Schriftstelle Hebräer 1,2. Er hat am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Also den Sohn Jesus hat Gott zum Erben aller Dinge eingesetzt. Ist wieder ein Beweis, dass die Erde mit all ihrer Fülle, alles was da drauf ist, unserem Herrn Jesus gehört. Er hat es geerbt. Und schon Abraham wurde es zugesagt, dass seine Nachkommenschaft, sein Nachkomme, das alles erben wird. Und da spricht er nicht von vielen Nachkommen, sondern von einem. Und der ist der Christus, steht in Galater 3,16. Der Christus Jesus ist dieser verheißene Nachkomme Abrahams, der Erbe des Segens, der Erbe der ganzen Welt. Und wir sind eben seine Miterben. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Und Römer 8,17, wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Also Jesus war der Erbe, der verheißene Nachkomme von Abraham, um den es eigentlich ging. Isaak war das Bild dafür und Jesus war aber das Original. Und Jesus ist der Erbe und wir sind Miterben. Was Jesus geerbt hat, haben wir mitgeerbt. Jesus hat den Segen geerbt, hat die ganze Erde geerbt und wir sind seine Miterben geworden. Und das sind Verheißungen, die Gott Abraham gab und Gott hat diese Verheißungen auch erfüllt und die noch ausstehen, wird er ebenso noch erfüllen, weil Gott kein Lügner ist, weil Gott wahrhaftig ist und weil er treu ist und weil er allmächtig ist und weil er gut ist und was er heißt in der Schrift, was Gott zusagt, das hält er ganz gewiss. Aber die Verheißungen müssen geglaubt werden, damit sie zur Realität werden. Und Abraham hat geglaubt und da heißt es immer, dass Abrahams Glaube uns heute immer noch zum Segen dient. Also wir sind durch Abraham immer mitgesegnet, weil er so geglaubt hat. Also Abraham hat nicht nur für sich geglaubt, sondern auch für uns. Also die Erde hat Jesus geerbt, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden und sie gehört nicht mehr dem Satan, dass wir das nicht vergessen. Der Satan und seine Mächte sind illegal hier. Die Welt gehört Jesus und mit ihm gehört sie uns. Und es wird auch noch offenbar, zu 100%, da müssen wir bloß ein bisschen Geduld aufbringen. Das sagt uns Jakobus 5,7, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Also wie auch der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld, bis der Früh- und Spätregen kommt, dass das wächst und dass die Ähren dann mit Körnern gefüllt werden, dass sie Früchte bringt. So ungefähr ist auch die Geduld für uns, Und das sagt der Jakobus, wir sollen Geduld haben, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Also Fakt ist, dass der Herr wiederkommt. Der Tag seiner Wiederkunft, ich sage immer, der rückt jeden Tag einen Tag näher. Und wenn er kommt, dann geschieht Großartiges, Herrliches, ich müsste sagen, fast Unglaubliches. Ich denke, wenn wir die ganze Wahrheit jetzt gesagt kriegen, wäre unser Verstand wahrscheinlich überfordert. Aber er wird kommen und er wird umgestalten, wir werden verwandelt werden in einem Nu. Unsere Leiber werden erlöst werden. Wir werden dieses ewige Leben auch am Leib haben. Und der Tod und der Teufel und die ganze Kohortschaft wird in den Feuersee geschmissen. Und das ist eine ganz feine Sache für uns, die wir gläubig sind. Da gibt es in Matthäus 25 auch eine schöne Stelle, wo Jesus das ein bisschen erklärt, was da passiert. Da sagt er, wenn der Sohn des Menschen kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Und er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zu seiner Linken. Dann wird der König zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, vor Grundlegung der Welt an. Dann wird er auch zu denen zur Linken sagen, geht von mir, Verfluchte, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Also selbst Jesus hat es so schon gesagt, wie ich es vorher aus der Offenbarung vorgelesen habe. Das ewige Feuer ist dem Teufel und seinen Engeln und den ganzen Verfluchten, also in dem Fall den Böcken, den Widerspenstigen, den Ungläubigen, denen, die Jesus und sein Erlösungswerk abgelehnt haben, für die ist dieses ewige Feuer, ist keine schöne Sache, aber es ist halt einfach einmal so. Aber für uns, für die Schafe, die dem Hirten gefolgt sind, die an Jesus glauben, für uns heißt es, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist, von Grundlegung der Welt an. Also das Reich für uns, das Friedensreich, diese Herrlichkeit ist uns bereitet schon von Anfang an und da dürfen wir leben. Wir brauchen nicht in dieses ewige Höllenfeuer. Ja, ganz eine tröstliche Botschaft. Und auf diesen Tag wartet die ganze Schöpfung, sagt uns die Schrift. Die ganze Schöpfung wartet sogar sehnsüchtig auf diesen Tag der Erlösung. Steht in Römer 8, 22, 23. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Die Schöpfung, die seufzt. Brauchst du ja bloß ein bisschen rumschauen, dann merkst du, wie die Schöpfung seufzt. Es ist hinten und vorn Probleme und Schwierigkeiten und Chaos. Und es sind Geburtswehen, aber es wird zur Geburt kommen. Ja, und auch wir selbst, die Gläubigen, seufzen manchmal auch, weil wir den erlösten Leib noch nicht haben. Das ist dann, wenn irgendwas schmerzt, krank ist, wehtut, wenn du down bist oder irgendwelche Schwierigkeiten hast, dann merkst du, oh Scheiße, gut bayerisch, der Leib ist noch nicht so richtig erlöst. Aber wir erwarten das. Wir erwarten die Erlösung unseres Leibes. Wir erwarten diese Umgestaltung. Ja, das wird auch mehrfach in der Bibel beschrieben. Die habe ich noch einen Beweis hier. Philipper 3, 20, 21. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Also wir erwarten unseren Herrn Jesus Christus und er wird unseren Leib der Niedrigkeit, so wie er jetzt ist, der Zustand der Niedrigkeit, der Schwachheit, der Unvollkommenheit, er wird ihn umgestalten zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit. Wir werden sein wie er in seiner Herrlichkeit. Und das ist doch eine ganz feine Sache. Also wir werden alle perfekt sein, ja, ohne Makel. Ohne irgendwelche Krankheit, Schwachheit und der Tod hat keinerlei Anrecht mehr an unseren neuen Leib. Auch unsere Leiber werden dann ewiges Leben haben. Und dann erfüllt sich sogar das, wo die Schrift immer sagt, dass wir einen neuen Himmel und eine neue Erde bekommen. Ja, wer, 2. Petrus 3,13 sagt uns das. Wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Also da muss jetzt nicht der ganze Erdball gemein sein, dass der neu gemacht wird, sondern einfach die ganze Sache auf der Erde. Auf dieser Erde wird Gerechtigkeit wohnen. Nicht mehr Sünde und Tod und Teufel und Dämonen und sonstige Bosheiten. Man wird auch da kein Militär mehr brauchen und keine Rüstungsindustrie und kein solches Zeug. In dieser neuen Himmel, neue Erde wird Gerechtigkeit wohnen. Da läuft es rund, da passt alles. Und der Herr hat diese Erde schon geschaffen. Ja, da gibt es eine interessante Stelle im Jesaja schon 45, 18. Die lese ich jetzt einmal vor, für was dass diese Erde geschaffen wurde. Denn so spricht der Herr, der den Himmel geschaffen hat, er ist Gott, der die Erde gebildet und sie gemacht hat. Er hat sie gegründet. Nicht als eine Öde hat er sie geschaffen, sondern zum Bewohnen hat er sie gebildet. Ich bin der Herr und sonst gibt es keinen Gott. Also der Herr hat die Erde geschaffen, nicht als eine Öde, wie die anderen Planeten, da wissen wir ja, soweit wir das so gesehen haben, dass da eigentlich nichts los ist, außer Steine, Geröll oder Gase oder Hitze oder Kälte. Nein, die Erde hat er zum Bewohnen gebildet. Steht hier schwarz auf weiß. Zum Bewohnen hat er sie gebildet, der Herr, unser Gott. Und für wen wahrscheinlich? Für uns Menschen. Ja, zum Bewohnen und nicht zum Zerstören. Und er hat auch nicht geschaffen für den Satan und für seine Mächte. Ich habe es mehrmals gesagt, aber deren Aufenthalt auf dieser Erde ist illegal. Und dann wollen wir uns da nicht mehr alles gefallen lassen, was der Satan da alles anleiert an Bosheiten. Wir als Leib Christi, dem Haupt unterstellt, wir haben Autorität und Vollmacht über die ganze Kraft des Feindes. Und wir sollten uns nicht dauernd aufs Haupt machen lassen, sondern wir sollen das Haupt sein. Und was wir sagen, soll geschehen. Im Namen des Herrn Jesus natürlich. Weil er ist der Herr über uns. Er ist unser Haupt. Ja, wenn das geschieht, wenn dieser Jesus wiederkommt, wir umgestaltet werden, ein neuer Himmel, eine neue Erde, Gerechtigkeit, dann erfüllt sich die Verheißung der Wiederherstellung aller Dinge. Das ist diese Stelle, die ich immer gerne zitiere aus der Apostelgeschichte 3, 19 bis 21. So tut Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Also Herr sagt hier von den vorausbestimmten Jesus Christus. Und das schreibt er, nachdem er Jesus schon in den Himmel aufgefahren ist. Also er war schon aufgefahren und hier sagt uns die Apostelgeschichte, ich glaube der Petrus war das damals, Jesus ist vorausbestimmt, dass er wiederkommt. Und wann kommt er wieder? Der Himmel muss ihn aufnehmen, heißt es hier, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Und wenn Jesus wiederkommt, dann wird alles wiederhergestellt. Drum eine neue Erde, neue Sache, Gerechtigkeit. Alles wieder im Lot, alles wieder so, wie Gott es von Anfang an geplant hatte, zum Bewohnen für die Menschen. Und so ist es von Anfang an durch seine Propheten geredet worden. Und was Gottes Propheten gesagt haben, wird sich auch nach und nach erfüllen. Und so sitzt Jesus zur Rechten Gottes und wartet. Und es ist nicht ein Warten, so sitzt dort und dreht am Däumchen und wartet und wartet und es schläft schon ein. Nein, es ist ein aktives Warten, ein herrschendes Warten. Er sitzt praktisch als König und Oberbefehlshaber seines Engelheers und seines Leibes. Und so wartet er, glaube ich, fast ungeduldig und aktiv, bis das alles erledigt ist, bis alle seine Feinde ihm unterworfen sind und er seine Füße getan haben. Seine Engel kämpfen in dieser Sache unter seiner Königsleiterschaft und Herrschaft. Und wenn der letzte Feind weggetan wird, haben wir ja vorhin gelesen, der Tod, dann ist es soweit. Und Matthäus 22, 44 sagt es, da heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Also alle Feinde von Jesus werden unter seine Füße gelegt. Sie werden sich beugen müssen, wie die Schrift sagt. Jede Zunge muss ihn als Herrn bekennen und jedes Knie muss sich vor ihm beugen. Das ist eigentlich das Gleiche. Sie werden vor seine Füße oder unter seine Füße gelegt. Und Jesus ist absolut top, der Herr über all diese Dinge. Und Hebräer 10, 12, 13. Dieser aber hat ein Schlachtopfer für die Sünden dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Also Jesus hat sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Und da heißt es dann weiter, fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße. Also alle Feinde Jesu, vom Satan angefangen, über den Tod und all die Mächte der Gewalten der Finsternis, werden alle hingelegt unter seine Füße, dass er seine Füße draufstellt wie auf einen Fußschemel. Alles ist ihm unterstellt. Jesus, der Herr über alles, er ist hoch erhoben über jeden Namen und jede Macht und jede Gewalt. Und alles, was Rang und Namen hat, heißt in meiner Übersetzung, ist alles ihm unterstellt. Nicht, dass jemand meint, irgendwelche mächtigen Herrscher dieser Welt wären jetzt die, die alles da lenken und zerstören vielleicht oder in Besitz nehmen. Nein, es ist, sieht nur so aus. Fakt ist, dem Herrn gehört die Erde und all ihre Fülle. Das heißt, alles, was da drauf ist auf dieser Erde, gehört unserem Herrn Jesus Christus. Das ist die absolute Wahrheit. Okay, jetzt habe ich dann noch ein paar Schriftstellen zu dem Thema aus der Offenbarung, was geschehen wird, wenn Jesus wiederkommt. Hier heißt es, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Also das Erste, das ist, was heißt, der Fürst dieses Zeitalters, der Satan, dieses Zeitalter ist vergangen, das ist das Erste. Das Neue ist gekommen, das neue Jerusalem auf der Erde, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und der Herr selbst wird bei uns sein. Das Erste wird nicht mehr sein, man wird nicht mehr dran denken. In Offenbarung 22 geht es dann noch weiter. Und keinerlei Fluch wird mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Und sie werden sein Angesicht sehen und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist uns alles verheißen. Dann haben wir auch kein Energieproblem mehr, weil der Herr gibt uns das Licht und die Energie und die Wärme und was alles notwendig ist. Also und wir werden mit ihm herrschen, regieren in alle Ewigkeit. Die Erde, so wie sie gedacht war anfangs, ist uns untergetan, so wie Gott es Adam gesagt hat. Und es wird keine Ungerechtigkeiten mehr geben und kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen und kein Fluch, nichts wird mehr sein. Einfach wird alles in bester Ordnung sein. Und Gott selbst wird mit uns auf der Erde wohnen. Dann können wir wieder mit ihm spazieren gehen, so wie Adam. Der ging nur auch mit Gott in der Kühle des Abends spazieren. Haben sich wahrscheinlich recht angeregt unterhalten, vermute ich. Ich weiß es ja nicht, aber es ist bestimmt ganz interessant. Also das ist die Hoffnung für uns Christen. Das ist die Hoffnung, die uns das Evangelium schenkt. Das ewige Leben in seiner Herrlichkeit. Und wie gesagt, jeden Tag rücken wir einen Tag näher heran. Und das Ganze ist sogar schon in Jesaja beschrieben worden. Da ist es schon verheißen worden, dass der Tod beseitigt wird. Kann ich euch auch noch kurz geben. Jesaja 25, ab Vers 7 bis 9. Dann wird er auf diesem Berg die Hülle verschlingen, die das Gesicht aller Völker verhüllt und die Decke, die über alle Nationen gedeckt ist. Den Tod verschlingt er auf ewig und der Herr wird die Tränen abwischen von jedem Gesicht und die Schmach seines Volkes wird er von der ganzen Erde hinweg tun. Denn der Herr hat geredet. An jedem Tag wird man sagen, siehe da, unser Gott, auf den wir hofften, dass er uns rette. Da ist der Herr, auf den wir hofften. Wir wollen jauchzen und uns freuen in seiner Rettung. Ja, und dann wird sich dieses Wort, wo ich vorhin schon gelesen habe, 1. Korinther 15, 54 erfüllt haben, wo geschrieben steht, dann wird das Wort erfüllt werden, verschlungen ist der Tod in Sieg. Genau, verschlungen ist der Tod in Sieg. Das ist das letzte Wort, das sich erfüllt, wenn der Tod und die ganzen Feinde in diesen Feuer- und Schwefelsee geworfen werden, von der ganzen Erde hinweg. Wie gesagt, der Tod verschlingt er auf ewig, hat hier der Jesaja geschrieben. Und die Schmach seines Volkes, die Schmach und die Schwierigkeiten und die Probleme wird er von der ganzen Erde hinweg tun. Das heißt, denn der Herr hat geredet. Und das ist ganz wichtig zu wissen, wenn der Herr etwas sagt, dann ist es nicht vergessen. Und auch wenn das Buch Jesaja schon tausende Jahre alt ist, was er einmal gesagt hat, wird sich auch erfüllen zu dem Zeitpunkt, wo er festgesetzt hat. Also dem Herrn gehört die Erde und ihre Fülle, niemanden anders. Also, und das, was Satan inszeniert hier, das ist alles illegal, das müssen wir eben wissen. Und das, dann gibt uns das auch viel mehr Mut und oder auch Erkenntnis im Gebet, wenn irgendwas schief läuft, dass wir aufstehen als Leib Christi und unsere Autorität einnehmen, weil wir Miterben dieser Erde sind. Ja, und wir sollen uns nicht die Erde wegnehmen lassen, sondern wir sollen herrschen und nicht der Satan und nicht die bösen Mächte und nicht die bösen Menschen. So ist es Fakt und so soll es sein. Denkt daran, dem Herrn Jesus gehört alles auf dieser Erde. Ihm hat der Vater alle Macht gegeben, alle Macht im Himmel und alle Macht auch auf der Erde. Das ist Fakt. So, und diesen Jesus wollen wir jetzt dann preisen.